Wir lesen ein Wort aus der Apostelgeschichte, Kapitel 14. Es geht mir hauptsächlich um den Vers 23, aber wir lesen von Vers 21 bis zum Schluss. Apostelgeschichte 14 von 21. Da schreibt Lukas, und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonium und Antiochien zurück. Sie befestigten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass sie durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Und nachdem sie Pisidien durchzogen hatten, kamen sie nach Pamphylien. Und als sie in Perge das Wort geredet hatten, gingen sie hinab nach Attalia. Und von da segelten sie ab nach Antiochien, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Werk, das sie erfüllt hatten. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan habe. Sie verweilten aber eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Noch einmal dieser Vers 23. Wir müssen durch viele Trübsale, Drangsale, Bedrängnis, Not oder Leid in das Reich Gottes eingehen. Wenn wir heute Morgen besonders vom Leiden und vom Kreuz sprechen wollen, dann geschieht das nicht nur deshalb, weil wir vor dem Abendmahl doch an den Leidensweg Jesu bis hin zum Kreuz erinnern wollen, sondern auch deshalb, weil Leiden nicht nur zum Lebensweg Jesu gehörte, sondern auch das Leben eines Christen bestimmt. Und darum heißt das Evangelium ja auch das Wort vom Kreuz. Der Apostel Paulus schrieb an die Korinther über dieses Wort vom Kreuz und sprach, wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis, ein Skandal und den Nationen eine Torheit oder Dummheit. Satan, der das Kreuz letztlich das Zeichen seiner Niederlage erbittert hasst und verabscheut, hat eine große Gefolgschaft, die lieber Hakenkreuze, den Halbmond, Pentagramme, Sternzeichen und Sterne akzeptieren und tolerieren, als das Kreuz eines Gottes, der dort nach ihrer Meinung seine bitterste Niederlage erlitten hat. Atheisten und Menschen, die keine überzeugten Christen sind oder nur Namenschristen, die eben keine lebendige Beziehung zu Jesus haben, können mit dem Kreuz nichts anfangen. Und so versuchen sie auf alle nur erdenkliche Weise, die Kreuzesbotschaft zu umgehen und die Botschafter der Kreuzeslehre mundtot zu machen. Nach der neuesten britischen Gesetzgebung wird zum Beispiel auch das Recht auf einen bibelwidrigen homosexuellen Lebensstil höher bewertet als das Recht in der Öffentlichkeit als Christ zu leben. Das schreibt das Organ der evangelischen Notgemeinschaft Erneuerung und Abwehr. Und da heißt es weiter, dass unter der neuen Rechtslage in England Religion und Glaubensüberzeugungen weit unten zu stehen scheinen. Und Toleranz scheint zu heißen, dass alles zu tolerieren ist, außer religiöse Überzeugungen, die mit aller Macht ins stille Kämmerlein des Privatlebens verbannt werden. Man will den Menschen mit aller Macht eine neue Moral aufdrängen. Die christliche Prägung soll aufhören in unserer modernen Zeit. Das Kreuz hat ausgedient und alles, was damit zusammenhängt. Wir sehen also, dass bis heute das Kreuz seine Exklusivkraft nicht eingebüßt hat. Die einen hassen und verabscheuen es, weil es eben das Zeichen der Niederlage und des Leidens ist. Andere wieder lieben das Kreuz über alles, weil es für sie das Zeichen ihrer Erlösung ist. So wie es in einem Passionslied vom Leiden und Sterben des Herrn heißt, dein Kampf ist unser Sieg. Dein Tod ist unser Leben, in deinen Banden ist die Freiheit uns gegeben. Dein Kreuz ist unser Trost, die Wunden unser Heil, dein Blut das Lösegeld, der armen Sünder teil. Und darum sagt Paulus auch in dem zitierten Korinther, in der zitierten Korintherstelle das Wort vom Kreuz, den einen an Skandal, den anderen Dummheit, ist uns aber, die wir errettet werden, Gottes Kraft. Der Begriff des Kreuzes steht ja nicht nur für den Schandpfahl, an dem Jesus für uns gestorben ist. Unter diesem Begriff verstehen wir doch gerade auch Leiden, Drangsal und Ungemach. Und deshalb sagt Jesus auch zu den Jüngern in Matthäus 16, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. So wie wir auch in dem Lied vorher gesungen haben. Oder wie es in einem anderen Lied heißt, nehmt euer Kreuz und Ungemach auf euch, folgt meinem Wandel nach. Aber gerade das fällt ja dem Menschen schwer. Zum Leben eines echten Christen gehört aber der Weg des Kreuzes, der Weg der Bedrängnis und der Leiden. Und nicht ich sage das, denn mir fällt das auch ungemein schwer, liebe Brüder und Schwestern. Jesus sagt es. Gottes Wort sagt es uns. Unser Textwort, dass wir durch viele Trübsale oder Leiden in das Reich Gottes eingehen müssen, ist die Aussage von Apostel Paulus und Barnabas. Der Weg des Kreuzes, das heißt der Leidensweg, gehört zur Gemeinde Jesu, gehört zum echten Christsein. Wenn das Evangelium auch eine frohe Botschaft ist, wenn wir auch mit großer Freude von Jesus zeugen sollen, heißt das nicht, dass die Nachfolge Jesu immer ein Wandeln auf sonnigen Höhen ist. Ganz im Gegenteil. Es gibt Christen, die eine unnatürliche Fröhlichkeit zur Schau tragen, aber das wirkt eher abstoßend als anziehend. Denn zum Menschsein als solches gehört schon Leiden und zum Christsein erst recht. Wie Ladislav Boroš es sicher treffend erkannt hat, wenn er sagt, der Mensch ist ein Kreuztragender, in dem und insofern er ein Mensch ist. Und wenn er zu seinem Kreuz freiwillig noch Ja sagt, dann ist er ein Christ. Eigenartig ist aber, was ausgerechnet ein islamischer Gelehrter, sie nennen sich ja auch Theologen, wie Hassan Askari aus Hyderabad gesagt hat und dazu geschrieben hat, das Kreuz der Christen lässt keinen Raum für Stolz, weil es vergibt. Es lässt keinen Raum für Alleinanspruch, weil es allumfassend ist. Es lässt keinen Raum für Ärger, weil es verzeiht. Es lässt keinen Raum für Verzweiflung, weil es die Tiefe des Daseins erfahren und überwunden hat. Und Paul Tosburn mahnt, weiche deinem Kreuz nicht aus. Es macht dein Wesen, dein Leben wesentlich. Es wäre aber freilich falsch, Kreuz und Leiden nun zu suchen und anzustreben und unter allen Umständen ein Märtyrer sein zu wollen. Bedrängnis, Drangsal, Verfolgung und Leid ist nicht etwas, was ein Christ sucht, sondern er soll es erdulden. Auch Jesus hat das Leid nicht gesucht. Es wurde ihm auferlegt. Eine Leidensmystik, die selbstquälerisch Schmerz, Leid und Tod geradewegs herbeisehnt, liegt nicht auf der Linie der Kreuzesnachfolge Jesu. Seit dem Verlust des Paradieses ist das Leid ein steter Begleiter des Menschen. So bemühen sich auch alle Religionen, dieses Rätsel des Leidens zu beantworten. Meistens wird die Ursache in der Schuld gesucht, in der Schuld, die zurückschlägt. Aber es gibt eben auch andere Not, Drangsal und Leid. Das Alte Testament zum Beispiel kennt das Leid der Propheten, die fast unter der Last ihres Auftrags zerbrochen sind. Jeremia kann die Unheilsbotschaft nicht mehr tragen, die er dem Volk verkünden muss. Er leidet mit den vom Gericht Betroffenen. Hosea sieht darin Gottes Leiden abgezeichnet und Mose wollte stellvertretend für das Volk leiden. Und Jesaja 53 könnten wir geradezu als das hohe Lied des Leides bezeichnen, wenn dort vom Knecht Gottes gesprochen wird, der nun tatsächlich stellvertretend die Sünde des Volkes sühnt. Und Jesu Leiden fing nicht erst dort am Kreuz auf Golgatha an. Er litt schon daran, dass er in sein Eigentum kam und die Seinen ihn nicht annehmen wollten. Er litt, dass nicht nur Judas, der Verräter, ihn in seinem Leidensweg nicht verstehen konnte und wollte, sondern auch Petrus sich querlegte, als er ihn beschwor, dies widerfahre dir ja nicht. Und er litt, als er über Jerusalem weinte und sagte, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Und litt er nicht auch, als sich schließlich alle seine Jünger an ihm ärgerten, seine Passivität bei der Gefangennahme nicht verstanden haben und ihn schließlich verließen? Und litt er nicht nur über den Verrat des Judas, sondern auch unter der Verleugnung des Petrus? Und hier ist es eigentlich auch angebracht, dass wir nicht nur das Versagen der Jünger aufzeichnen, sondern uns selbst auch in ihnen, in ihrem Verhalten uns wieder erkennen, uns selbst darin erkennen. In der Zeit, als der Maler Leonardo da Vinci sein großes Bild, das letzte Abendmahl, schuf, soll ihm in jeder Nacht ein Engel erschienen sein, um ihm nacheinander das Gesicht eines jeden Jüngers zu zeigen. In einer Nacht ging es dann um Judas. Der Künstler hatte ursprünglich dem Verräter das Gesicht eines Mannes geben wollen, den er für seinen Todfeind hielt. Aber der Engel wehrte ihm das. Er sagte, wenn du das tust, wird jedermann gleich nach dem Judas sehen. Du willst aber doch wohl erreichen, dass Jesus der Mittelpunkt des Bildes ist und das Auge des Betrachters zuerst auf ihn fällt. Der Judas muss ein ganz gewöhnliches Gesicht bekommen, damit jeder sich in ihm wiedererkennt. Ein ganz gewöhnliches Gesicht. Wahrscheinlich würde unsere Betroffenheit zunehmen, wenn wir einmal ernstlich versuchten, uns in den Gestalten der Passionsgeschichte wiederzufinden. In dem Petrus zum Beispiel, der solche Mühe hatte, sich selbst aus der Hand zu geben. In dem Judas, der von seinen Wunschträumen nicht lassen wollte. In Pilatus, der bewusst gegen die Wahrheit handelte. In den konservativen Pharisäern, bei denen alles immer so bleiben musste, wie es von jeher gewesen ist. In den Sadduzäern, nach deren Meinung wiederum die Tradition modernisiert werden musste. Und schließlich in dem Volk, das sich manipulieren ließ und heute Hosianna und morgen Kreuzige ihn riefen. Wir sind nicht besser als sie alle, die damals zum Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus beigetragen haben. Das muss ich jedenfalls bei mir selbst erkennen. Das Problem des Leidens, gerade der Kinder Gottes, behandelt unser kurzer Text aus der Apostelgeschichte. Der Apostel Paulus war hier auf seiner ersten Missionsreise. Er und Barnabas haben vorher in Kleinasien besonders in drei Städten gewirkt, in Antiochia, in Ikonium und in Lystra. In Lystra wollte man den beiden Boten des Herrn Opfer darbringen, weil man sie für Götter hielt. Ich habe in einer meiner letzten Predigten das schon kurz erwähnt. Nur mit Mühe und Not konnten die beiden es verhindern. Und inzwischen kamen die gegnerischen Juden von Antiochien und Ikonium, die Paulus dort schon zu schaffen machten, nach Lystra und wiegelten da das Volk gegen sie auf, nützten dann die Situation und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus, in der Meinung, er sei tot. Paulus aber kam wieder zu sich und ging dann in die vierte Stadt dieser Gegend, nach Derbe, und verkündete dort das Evangelium. Und dann kehrte er wieder zurück in diese drei Städte Lystra, Ikonium und Antiochien, in denen er und seine Begleiter vorher so großen Widerstand von den Juden erfahren hatten. Trotzdem entstanden aber dort gläubige Kreise, die Paulus nicht sich selbst überlassen konnte und wollte. Er kehrte nun zurück, um Älteste einzusetzen, damit diese Gemeinden selbstständig weiter bestehen konnten. Und vor allem schien ihm das eine so wichtig zu sein, sie darauf aufmerksam zu machen, dass sie noch so manche Drangsal zu durchstehen hatten, ja, dass Trübsal und Leiden sogar zu ihrem Christenstand gehörte. Denn Reich Gottes auf dieser Welt und Leiden gehören unzertrennlich zusammen. Wer zum Reich Gottes gehören will, muss durch manches Leid hindurch. Es gibt aber auch Leiden, die der Mensch ganz allgemein durchstehen muss und die mit dem Christentum an sich auch nichts zu tun haben. Dazu gehören auch das allgemeine Leid der Sklaven. Aber auch heute, wenn wir keine Sklaven haben, können wir erleben, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen unsere Pflicht erfüllen und trotzdem anecken und ungerechtfertigt manches über uns ergehen lassen müssen. Denn als Menschen fügen wir einander ja laufend Leid zu, weil uns vielleicht der andere nicht liegt oder weil wir ihn nicht recht verstehen, weil wir uns nicht in seine Lage hineinversetzen können und ihn deshalb unter- oder überschätzen. Hermann Gensch sagt, und da ist etwas dran, und da reden wir wieder von gläubigen Christen, er sagt, jeder Gottesmensch braucht einen Judas, an dem er das Sterben lernt. Betrübnis, Drangsal, Leid ist ein spezielles Fach in der Schule Gottes. Es ist kein Wahlfach, das der Christ einfach abwählen könnte. Es ist ein Pflichtfach, dessen Lehrstoff ein Christ unbedingt beherrschen muss. Ja, es ist zum Erreichen seines Zieles unerlässlich. Der Missionar und Freund der Tuareg im Hogar in Algerien, der Franzose Charles de Foucault, prägte das Wort, wenn man leiden und lieben kann, kann man schier alles leisten, selbst Dinge, die auf dieser Welt unmöglich scheinen. Ja, so wichtig ist das Leiden. Selbstverständlich ist hier nicht selbstverschuldetes Leid gemeint. Petrus weist einmal in seinem ersten Brief darauf hin, er spricht dort zu den Sklaven, die Christen geworden sind und die als Sklaven ja besonders viel zu erdulden hatten und manche Ungerechtigkeit auf sich nehmen mussten. Er gibt ihnen im Blick auf selbstverschuldetes Leiden zu bedenken, was für ein Ruhm ist es, wenn ihr ausharrt, indem ihr geschlagen werdet, weil ihr gesündigt habt. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist wohlgefällig bei Gott. Und in der am Anfang von Bruder Paul verlesenen Stelle, niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen oder an Ämter wischt. Wenn man also deshalb leiden muss, weil man schuldig geworden ist, dann erhält man nur das, was man verdient hat. Wir haben heute keine Sklaverei mehr, aber auch heute kann ein Christ nicht alle leiden auf sein Christsein zurückführen. Denn leider kann man sich auch als Christ falsch benehmen, kann Fehler machen, kann anderen Unrecht zufügen und andere zu Schaden bringen, wie schon erwähnt. Wenn man dann dafür gerügt und bestraft wird, dann ist das ein selbstverschuldetes Leid. Und solche selbstverschuldete Folgen hat man dann selbst zu tragen und sich selbst zuzuschreiben. Aber auch hier schon ist es segensreich, wenn man sich willig in das Leid fügt und einfach darunter bleibt. Es können uns auch Leiden treffen, die uns nicht von Menschen zugefügt werden, die uns sozusagen von höherer Gewalt treffen. Denken wir nur an die Krankheit, auch an körperliche Gebrechen, für die wir nichts können und die uns auch nicht von Menschen zugefügt worden sind. In dieser Richtung liegen auch die Leiden, die ein Hiob durchmachen musste. Ob Paulus wohl diese Art von Leiden im Auge hatte, als er die Gemeinden in Pisidien aufmerksam machte, dass sie nicht ohne Leiden auskommen würden? Ich denke wohl kaum. Er dachte mehr daran, dass sie um des Evangeliums willen manche Verfolgung werden erdulden müssen. Es ist ihm mehr um das Leid um Jesu willen gegangen, obwohl das andere im Leben eines Christen auch nicht auszuschließen ist und Bedeutung hat. Wenn der Herr Jesus in der Bergpredigt sagt, glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel, oder noch deutlicher, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen, dann ist es gerade das, was Paulus hier unter Leiden versteht, die auf die Christen in Kleinasien zukommen sollte. Der ersten Generation der Christen wurde ja Leid und Konflikte mit der Welt gleichsam in die Wiege gelegt. Gefängnis, Tortur, Galgen, Kreuz, Schafott, Feuer und Schwert war damals ganz normal im Leben der Christen. Es gehörte zum christlichen Alltag. Aber auch heute gibt es das in Ländern, die nicht christlich geprägt sind. Erst unlängst wurden 3 Christen in der Türkei um ihres Glaubens willen brutal ermordet. Und man sagt, dass weltweit noch nie so viele Christen leiden mussten und ermordet wurden wie in der Neuzeit. Idea schrieb erst diese Woche, dass 200 Millionen Christen in 60 Ländern von Verfolgung bedroht sind. In Nordkorea seien 50.000 und in China 40.000 Christen sogar in KZs. Und wir beten doch jeden Mittwoch durch die Anregung und Bitte von Open Doors für Christen in verschiedenen Ländern, in denen sie um ihres Glaubens willen benachteiligt, verfolgt und getötet werden. Und auch wir haben nicht die Garantie, wie wir es auch an der neuen Gesetzgebung in Großbritannien gesehen haben, dass wir vor solchen Leidenswegen und solchen Verfolgungen verschont bleiben. Und deshalb ist es gut, wenn auch wir immer wieder einmal davon sprechen und uns auf eine solche Eventualität vorbereiten lassen. Wir dürfen im Geist die große Schar derer sehen, die als Bekenner Jesu Christi ihr Blut und Leben hingegeben haben. Erinnern wir uns an die Missionare, die von Eingeborenen ermordet wurden und deren Tod dann erst eine Erweckung im betreffenden Stamm ausgelöst hat. Aber sie mussten vorher ihren Glauben an Jesus mit ihrem Leben bezahlen. Wir dürfen uns ein Beispiel an ihnen nehmen. Im Hebräerbrief werden sie uns als Glaubenszeugen vorgestellt, deren Beispiel wir folgen und nacheifern sollen. Es ist dort eine ganze Liste von Menschen aufgeführt, die uns zeigt, wie Glaube an Christus viel Ungemach erleiden muss. Der Hebräerbriefschreiber zählt in dieser Liste solche auf, die durch Verhöhnung und Geißelung versucht wurden, dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, verbrannt, zersägt, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafspelzen, in Ziegenfellen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in Klüften der Erde. Und das ist keine Menschenverherrlichung, wenn wir uns an solche Menschen erinnern, sondern eine Ermunterung, unser Christenleben auch in der Beziehung zum Leid wirklich ernst zu nehmen. Und darum schließt sich der Liste der Glaubenszeugen auch die Mahnung an uns an: Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Auf diesem uns verordneten Leidensweg sei er nun so wie in der Urgemeinde oder sei er in der Art, wie wir es selbst täglich im Kleinen erleben können, gilt es auf Jesus zu sehen und uns an seinem Vorbild auszurichten. In Philipper 2 mahnt Paulus, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach, wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Ebenso sagt Petrus in seinem ersten Brief vom Leiden Folgendes: Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Ähnlich wie Paulus und der Hebräerbriefschreiber, so stellt auch Petrus das Leben und vor allem das Leiden des Herrn Jesus als vorbildlich für uns hin. Und er ermahnt uns, ihm auch darin nachzufolgen und von ihm zu lernen. Während Paulus dabei seinen Blick auf die Entäußerung des Sohnes von seiner göttlichen Herrlichkeit ruhen lässt, schauen Petrus und der Hebräerbrief besonders auf das mannigfache Unrecht, das Jesus zugefügt worden ist. Und wie dann Jesus auf dieses Unrecht reagiert hat. Es ist für jeden Christen ein Gewinn, das Verhalten des Herrn seinen Feinden gegenüber zu betrachten. Und dabei überrascht uns immer wieder, dass Hass und Ablehnung durch seine Gegner, aber auch die Furcht vor ihnen bei Jesus völlig fehlten. Wir merken, dass er vollkommen eins war mit dem Vater und mit des Vaters Weg mit ihm. Und dieser Weg hieß Leiden. Wenn die Menschen zu diesem Zweck dienen mussten, wohlan, so sollten sie ihr Werk an ihm ruhig tun. Nur in einer solchen Haltung war es ihm möglich, noch am Kreuz für seine Feinde zu beten. Was uns am Vorbild Jesu in diesem Zusammenhang noch bewegen und anziehen kann, ist die Hoheit, mit der er seinen Feinden gegenübertritt. Und wie erschütternd ist in dieser Beziehung seine letzte Nacht auf dieser Erde. Wie erniedrigend ist doch die Lage des Hohepriesters und des Hohen Rates gegenüber der stillen Majestät des leidenden Jesus von Nazareth. Wie haben wir den Eindruck, dass die ganze Erregung des Hohen Rates verpufft und nicht zum Zuge kommt, gerade wegen dieser Hoheit und dieser Majestät und des Herrn Jesus. Und das Gleiche lässt sich von Jesu Verhör durch Pilatus sagen. Wie kläglich sinkt doch alle seine mühvoll zur Schau gestellte Neutralität und Objektivität zusammen vor der tief fragenden Wahrheit, die aus dem Wesen und den Worten Jesu auf ihn zukommt. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Seine Nachfolger werden freilich diese Hoheit ihres Herrn nie erreichen können. Und trotzdem liegt immer noch ein geheimer Glanz auf dem Wesen und dem Tun eines echten Christen, der seinen Herrn durch Stille und Leidensbereitschaft bezeugt. Oder denken wir an die Frauen der drei getöteten Christen in der Türkei, die ausdrücklich den Mördern ihrer Ehegatten vergeben haben. Und wie oft waren die Märtyrer auf dem Schafott letzten Endes für ihre Peiniger selbst Stachel und Demütigung. Hier rühren also die Kräfte der ewigen Welt noch immer in unerhörbarer Wirklichkeit an die Herzen gottferner Menschen. Petrus sagt, wie schon zitiert, Jesus hat uns ein Beispiel, hat uns ein Vorbild hinterlassen, damit wir seinen Fußstapfen nachfolgen. Wenn wir lesen, wie Jesus auf seinem Angesicht im Garten Gethsemane lag und den Vater bat, den Kelch an ihm doch, wenn es möglich sei, vorübergehen zu lassen, und als der Vater ihm diesen Kelch doch nicht ersparte, sondern ihn bis zum bitteren Ende austrinken ließ, dann ist das doch Trost für uns, wenn der Herr auch uns, unsere Leiden nicht mindert. Und wenn wir dann fragen, wo ist Gott, dann sehen wir ihn unter seinem Kreuz, das er selbst zu seiner Richtstätte tragen soll. Er ist auf dem Weg nach Golgatha, wo er für uns Sünder verbluten wird. Wo ist Gott? Er ist im Leid. Er ist im Leid um uns Menschen. Für uns ist er ans Kreuz gegangen. Und nun wollen wir vor dem Kreuz fliehen. Jetzt wollen wir das Leid aus unserem Leben ausklammern. Scheuen wir vor seinem Kreuz zurück. Weichen wir diesem Kreuz aus. Wir kennen ja alle diese Legende, wie Petrus aus Rom geflohen ist, weil man ihn nach dem Leben trachtete. Dabei sei er unterwegs dem Herrn begegnet, der in die entgegengesetzte Richtung eben nach Rom ging. Und auf die Frage des Petrus an den Herrn, wo vadis Domine, wohin gehst du, Herr, erhielt er die Antwort, ich gehe nach Rom, um mich ein zweites Mal für dich kreuzigen zu lassen. Und da wusste Petrus, dass er nun sein Kreuz auf sich zu nehmen hatte. War Jesus für ihn gestorben und nun sollte er dem Leiden um Jesu Willen ausweichen? Sehen wir, deshalb ist es so wichtig, immer wieder auch von unserem Leiden zu sprechen und die Gemeinde darauf vorzubereiten. Paulus sagt den Gemeinden in Pisidien das, was wir vielleicht zu wenig sagen, dass wir durch Leiden, durch viel Leiden in das Reich Gottes eingehen müssen. Es gibt keinen anderen Weg ins Reich Gottes. Der Weg führt immer durchs Leid hindurch. Albrecht Bengel sagte einmal über das Leiden des Christen: Gott hilft uns nicht immer am Leiden vorbei, aber er hilft uns hindurch. Gerade in diesem Wörtchen hindurch oder durch, da liegt auch unsere ganze Hoffnung. Das Durchgehen durch das Leid besagt doch letzten Endes, dass wir nicht darin bleiben werden. Wir gehen nur hindurch. Wir wollen anschließend, liebe Brüder und Schwestern, das Abendmahl miteinander feiern. Und da besinnen wir uns ja auch darauf, dass Jesus für uns gelitten hat. Aber er ist auch durch das Leiden hindurchgegangen. Der Hebräerbrief sagt darüber: Wir sehen aber Jesus, der kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war, wegen seines Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er war auch in Drangsal und Leiden, aber er blieb nicht darin, er ist hindurchgegangen. Und nun sitzt er zu Rechten des Vaters und wartet auf uns. Denn unser Ziel ist das Reich Gottes in der Herrlichkeit. Und wenn Paulus daran denkt, so sagt er in Römer 8, denn ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Für den Gottlosen erscheint Leiden unsinnig, aber nicht so für den Christen. Denn ein Christ wird durch Leiden näher zu seinem Herrn geführt. Es will gelitten sein, wer den Christus will haben, sagt Luther. Und Calvin: Die Last der irdischen Leiden wird nur leicht, wenn wir unsere Gedanken auf die Ewigkeit richten. Und weiter: Nichts tröstet mächtiger als die Gewissheit, mitten im Elend von der Liebe Gottes umfangen zu sein. Und Hartmann dichtet: Leiden sammelt unsere Sinne, dass die Seele nicht zerrinne in den Bildern dieser Welt, ist wie eine Engelwacht, die im innersten Gemach des Gemütes Ordnung hält. Und wie sprach der Herr zu den Emmaus-Jüngern von seinem Leiden und seinem Sterben? Er sagte: Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Ohne Kreuz, liebe Brüder und Schwestern, gibt es keine Krone. Mögen wir so die Leiden in unserem Leben erkennen und akzeptieren, indem wir uns am Leiden unseres Herrn Jesus ausrichten. Und dann wird das Leid uns nichts anhaben können. Es muss uns zum Guten, es muss uns zum Besten mitwirken. Amen.